Die Applikation ist modular aufgebaut, die ist auch schon fertig programmiert. Das heißt, wir bringen jetzt nur unsere Inhalte rein und das ist unser Startpunkt. Wir sind weiterhin auf dem Bereich der Pflege fokussiert und im Prinzip bieten wir die gleichen Inhalte an. Wir wollen Beratungsangebote, Vernetzungsangebote auf den Weg bringen. Da ist jetzt keine KI mit verbunden, aber vielleicht kommt das noch in den nächsten Monaten, Jahren. Die sind immer weiter dabei, die Applikation auch weiterzuentwickeln. Das Projekt läuft noch 2 Jahre und wir wollen jetzt im Bundesvorstand bei uns dann die finale Version vorstellen. Das ist jetzt der 24.05. und wollen dann kurz danach auch den Download ermöglichen und dann tatsächlich über den App Store und über den Google Play Store. Also da ist dann die Applikation ganz normal hinterlegt. Und das Schöne ist, die ist in unserem Design auch gebrandet, also Volkssolidarität. Wir selbst bestimmen über die Inhalte und verbunden auch mit unseren Verbänden vor Ort können wir auch zielgenau Informationen an Menschen liefern, die sich in diesen Regionen befinden. Also wenn sie jetzt in Bautzen sind oder wenn sie jetzt in Schwerin sind, dann können sie die Applikation auch öffnen und finden Leistungsangebote und Beratungshilfen auch direkt.
Herzlich willkommen bei Pflege Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Ich habe mir heute Sebastian Wegner eingeladen. Er ist Bundesgeschäftsführer des Volkssolidarität Bundesverbandes, hat dort natürlich auch viele Schnittpunkte über seine Einrichtung, über das, was er eben so mitbekommt am Markt mit dem Thema Digitalisierung, was klappt noch nicht so gut. Ich weiß, dass es bei der Volkssolidarität auch einige Projekte gibt, die da auch auf Ebene des Bundesverbandes gerade vorangetrieben werden. Bevor wir damit anfangen, Herr Wegner, schön, dass Sie da sind.
Ja, herzlichen Dank, Herr Schneeweiß. Ich freue mich, dass ich hier sein kann heute.
Ja, kurze Vorstellung würde ich sagen. Was haben Sie denn vor der Volkssolidarität gemacht und was ist heute so Ihr Tätigkeitsbereich?
Ich bin ein ausgebildeter Betriebswirt mit dem Schwerpunkt auf gemeinnützige Organisationen und direkt nach dem Studium auch eingestiegen in dem Bereich. Ich war eine Zeit lang beim Deutschen Roten Kreuz, habe da auch eine Geschäftsführung gemacht hier in Berlin. Und bin danach dann tatsächlich zur Volkssolidarität gekommen, hier auch im Landesverband Berlin, habe da auch den Bereich Verbandsentwicklung betreut, alles, was so sich um den Bereich Daseinsvorsorge und Ehrenamt auch dreht, ganz viel, aber auch Organisationsentwicklung gemacht und ja, von da dann hier in den Bundesverband und so schnell sind 10 Jahre irgendwie Berufsleben tatsächlich nach dem Studium auch schon um. Und hier im Bundesverband bin ich im Prinzip gemeinsam mit unserem Bundesvorstand die Interessenvertretung für unsere Mitglieder. Mitglieder sind hier die 100.000 natürlichen Personen, die es bei uns noch im Verband gibt, aber auch über 80 Stadt-, Kreis- und Regionalverbände und 6 Landesverbände. Und vielleicht noch eine kleine Besonderheit. Wir sind natürlich die Interessenvertretung für Ostdeutschland. Wir sind in allen 6, heute sagt man neue Länder, wir reden immer von Ostdeutschland, aber da sind unsere Verbände verortet und da leisten wir auch tatsächlich Interessenvertretung und auch unsere Dienstleistungen und die Förderung des Engagements.
Ah ja, jetzt muss ich mal so fragen, wie kam es denn zu dieser relativ frühen Spezialisierung? Also die meisten BWL-Studenten, die ich so kenne, die sind eher scharf darauf, in die Unternehmensberatung oder ins Investmentbanking zu gehen, aber nicht in die gemeinnützige Gemeinnützigkeit. Hatte das irgendeinen ausschlaggebenden Grund damals?
Also ich hatte eigentlich mal überlegt, Sozialarbeit zu studieren und dann war mir das aber, ich glaube, zu nah am Menschen. Ja, also jetzt, was ich jetzt mache, ist natürlich auch nah am Menschen, aber es ist nicht so direkt im Kontakt mit den Menschen. Und dann habe ich gedacht, und das, glaube ich, treibt ja viele um, gibt es irgendwas, was auch so sinnstiftend in Verbindung auch mit wirtschaftlichen Anforderungen sein kann? Weil wir haben auch ein Riesenthema bei der Frage der Gemeinnützigkeit insgesamt und wie wollen wir die Bereiche auch stärken und was ist das eigentlich im Unterschied auch zu privatwirtschaftlichen Anbietern? Ich glaube, das war so ein bisschen auch die treibende Kraft zu sagen, okay, ich mache das mit einem betriebswirtschaftlichen Schwerpunkt, aber schon mit Blick auf gemeinnützige Organisationen. Ich habe 2 oder 3 Jahre nach dem Studium auch noch meinen MBA studiert. Der war aber tatsächlich ausschließlich betriebswirtschaftlich orientiert und man merkt dann auch schon den Unterschied. Und ich habe natürlich auch ehemalige Kommilitonen, die auch in dem Feld unterwegs sind die auch dann von anderen Logiken aus dem Berufsalltag erzählen, als tatsächlich wir im gemeinnützigen Bereich.
Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich meine, ich bin auch studierter Wirtschaftswissenschaftler. Wenn ich gucke, wo der Rest so meiner Kohorte jetzt mittlerweile gelandet ist, eher wenige davon in der Sozialwirtschaft, würde ich mal so umschreiben. Wo ist denn das Thema des Podcasts eigentlich bei Ihnen angesiedelt im Bundesverband? Also gibt es da eine eigene Abteilung, nenne ich es jetzt mal, eine eigene Personalie, die sich um das Thema Digitalisierung kümmert und Wie helft ihr in diesem Bereich euren Mitgliedern weiter? Also habt ihr konkrete Coachings zum Beispiel, konkrete Beratungsangebote, wie, wo, was umzusetzen ist oder wie gestaltet sich das?
Ja, da muss ich einfach ehrlich sein. Also hier in der Bundesgeschäftsstelle haben wir noch keinen Bereich, der sich konkret auch mit dem Thema Digitalisierung befasst, so wie ein Referat. Ich habe das auch bereits schon bei anderen sozialen Wohlfahrtsverbänden gesehen, wo es auch schon richtige Referate für diese Arbeitsbereiche gibt. Wir machen das so ein Stück weit gerade noch überschneidend, je nachdem, wo es, ich sag mal, thematisch jetzt gerade reinpasst. Ich merke aber zusehends, dass wir uns damit auch stärker beschäftigen müssen, aus verschiedenen Gründen. Also zum einen, weil man sieht, dass irgendwie Technologie auch überall Einzug hält, dass es die Dinge auch verändert, dass sie Kompetenzen brauchen, dass sie aber auch, ich sag mal, eine Haltung brauchen. Kommen wir vielleicht nochmal drauf, so ethische Fragestellungen, die damit verbunden sind. Und das, glaube ich, dringt immer mehr und mehr in den Verband hinein. Und da werden wir uns auch stärker in der Zukunft befassen müssen. Deswegen finde ich auch toll, dass ich heute hier mal sein kann und ein bisschen was erzählen kann, wo wir stehen. Aber jedenfalls ganz kurz, wir haben keine entsprechende Abteilung dafür, aber wir haben das Thema tatsächlich auf dem Schirm und ich beschäftige mich damit auch vielleicht noch eine kleine Randnotiz. Ich bin nämlich auch noch in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen im Vorstand aktiv und leite da die Fachkommission Digitalisierung. Da blickt man mehr so auch auf ältere Menschen und ihre Bedarfe, aber das, was sich dort auch abspielt, ist ein Stück weit auch zu verorten in dem Bereich, in dem ich jetzt hier auch für die Volkssolidarität tätig bin.
Ja, das heißt, also viel hängt da auch gerade an Ihrer Position. Sie haben sich das so ein bisschen mit auf die Fahne geschrieben, das Thema voranzubringen beim Bundesverband. Finde ich ja trotzdem ganz spannend. Also wenn Sie jetzt mal sich was wünschen dürften, wie man sowas in Zukunft bei Ihnen aufbaut und ansiedelt, hätten Sie da schon eine Struktur im Kopf?
Na, also wenn Sie mich jetzt so fragen, würde ich natürlich sagen, schön wäre es, wenn wir das möglicherweise sogar über ein Projekt ansiedeln können hier bei uns. Also wenn wir gucken, gibt es Fördermittel für dieses Thema möglicherweise irgendwo auch abzugreifen und dann zu sagen, wir machen ein Projekt draus, weil ich den Eindruck habe, dass Projekte bei uns im Verband auch besser durchdringen in die Ebenen, weil sie natürlich dann auch die Beteiligung der Strukturen vor Ort auch mit ermöglichen. Ich glaube, dass die Forderung nach einer entsprechenden Beitragserhöhung, ich sag mal, ne, in einer bestimmten Größenordnung, damit wir hier ein Referat auch schaffen können, das, glaube ich, ist etwas, wo die Verbände nicht so einen großen Mehrwert erkennen würden. Aber wenn wir sagen, lasst uns mal ein Projekt machen im Bereich der Digitalisierung, ich sage ja nachher noch mal ein bisschen was zu dieser Applikation. Das ist ja auch in die Richtung, wo wir gesagt haben, okay, das ist irgendwie so ein Projekt, was wir auf den Weg bringen. Da sehen wir Chancen auch der Beteiligung, des Mitmachens, auch des Lernens von allen vor Ort. Und das, glaube ich, wäre eine ganz gute Möglichkeit, das Thema zu etablieren.
Ja, das stimmt auch. Ich glaube, wenn das Erste, womit man da bei den Mitgliedern aufschlägt, direkt eine Beitragserhöhung ist, damit man sowas machen kann, dann finden sich viele Gründe, warum man sowas doch nicht braucht. Also das kann ich mir schon vorstellen. Wogleich ich natürlich auch schauen muss, okay, wie ist denn das jetzt bei Ihren aktuellen Mitgliedseinrichtungen zum Beispiel? Gibt es da immer öfter mal Themen, die an Sie herangetragen werden, wo die sagen, hey, also hier bräuchte man mal irgendwie Unterstützung, sei es jetzt fachlicher Natur oder sei es jetzt Interessenvertretungsnatur?
Also was ich definitiv merke, sind so Fragen auch bei dem Thema Personalgewinnung, Personalplanung. Das sind so Themen, wo viele auch überlegen, wie sie den ganzen Prozess effizienter steigern können, wo auch Software mittlerweile auch benutzt wird. Das dreht sich aber tatsächlich viel so auch in dem Bereich der Verwaltung, ja, um die Fragestellung, wie kann ich da auch besser werden. Das sehe ich schon. Das ist aber nach meiner Meinung nicht so ein richtig sozialpolitisches Thema, wo man irgendwie auch an Türen klopfen kann und sagen kann, so, da brauchen wir Unterstützung. Es gibt zwar von Seiten der Bundesregierung, und ist jetzt ja auch im Pflegeunterstützungsgesetz ja, die verlängert worden, diese 12.000 Euro, die man abrufen kann für Digitalisierungsprojekte. Da sind auch einige Verbände bei uns dran, aber man sieht ja, dass diese Verlängerung da auch auf den Weg gebracht wurde, weil eben noch nicht überall auch Mittel abgerufen werden. Also da sind wir, glaube ich, bei dem anderen Thema noch in den Kinderschuhen. Ich glaube aber, es ist viel im Bereich auch der Verwaltungsorganisation. KI ist zum Beispiel, glaube ich, noch gar kein so richtiges Thema, ne? Wie das auch eingebunden werden kann. Habe ich auch so ein paar Überlegungen, was da möglicherweise auch helfen könnte, die Strukturen auch zu verbessern. Aber die Verbände haben zum Beispiel auch, oder mir ist es nicht bekannt, dass es auf der Ebene unserer Verbände auch Referate gibt, die sich damit befassen. Ne? Man könnte ja auch sagen, es gibt auf dem Bundesverband, auf der Ebene gibt es irgendwie Referate und darunter halt ebenfalls auch Referate haben wir aber nicht. Also das ist, glaube ich, auch viel bei den Geschäftsführungen angesiedelt. Und die haben natürlich ganz, ganz viele Themen auch zu tun. und zu bearbeiten, neben der Frage der Digitalisierung, wobei die natürlich auch irgendwie ein wichtiges Thema ist für Steigerung von Effizienz und Effektivität in der Organisation.
Ja, das stimmt. Aber es ist anscheinend auch organisationstechnisch noch viel Luft nach oben in dem Bereich, um da noch mehr Ressourcen zu allokieren. Jetzt haben Sie mir das Thema KI schon so auf Silbertablett gelegt. Da muss ich da mal fragen, also wie ist denn da Ihr Blick drauf? Aktuell habe ich das Gefühl, auch gerade bei den Lösungsanbietern und auch auf der anderen Konferenz, da wird so mit dem Thema um sich geschmissen, weil es einfach, erstmal ein paar Blicke zieht. Real in den Einrichtungen ankommen, ob es jetzt Verwaltung ist, ob es jetzt wirklich die Pflege selbst oder Betreuung, also das kommt relativ wenig an, so Punkt. Also es gibt natürlich so ein paar KI-unterstützte Themen, also Sprachdokumentation und auch alle Softwareanbieter, so Pflegesoftwareanbieter, Pflegedoku etc., die sagen alle, ja, da kommt jetzt KI für Tourenplanung, Dienstplanung, Wunderkennung und, aber ich glaube in der breiten Fläche eher noch nicht. Wie ist denn da Ihr Blick drauf? Was haben Sie da für eine Meinung zu?
Gar spannend, weil Sie die Themen angesprochen haben, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Also Dienstplanung, Routenplanung, Wohndokumentation, das sind so die Dinge, die ich auch gehört habe, die mittlerweile ganz gut funktionieren. Ich hatte so ich weiß nicht, ob es eine verrückte Idee ist, aber ich hatte so die Überlegung bei der Fragestellung, wie lassen sich zum Beispiel Pflegesettings besser organisieren, wenn ich da an Hotlines denke. Sie rufen irgendwo bei der Telekom, bei O2 oder bei Ihrem Stromanbieter an und dann haben Sie ja den Bot, der mit Ihnen redet und dann geben Sie ja sozusagen Nummernkennzeichen ein oder Sie sagen etwas und dann werden durchs Menü geführt und das gelingt ja nur so gut, weil die natürlich über Jahre vorher Gespräche immer aufgezeichnet haben, ne? Und im Rahmen dieser Auswertung dieser Gespräche natürlich dann so eine Bots auch programmieren konnten und ich habe mir so die Frage gestellt, ob man das nicht auch gar alles machen könnte im Rahmen der Pflegeberatung, ja, also alles, was sozusagen in den ambulanten Pflegediensten passiert in Vorbereitung, aber es ist natürlich erst ein sensibles Thema. Es ist mit Datenschutz verbunden, sind ethische Fragestellungen, die dahinter stehen. Soll man das überhaupt machen oder auch nicht an der Stelle? Aber wenn man da so diesen Datenschatz hat und das mal irgendwie in so eine KI hineinbringt, möglicherweise kann man auch wesentlich einfacher Pflegesettings herausbinden, die dann zum Beispiel auch eine Möglichkeit bieten, die besseren Pflegeanwendungen auch zu organisieren, auch die Dienstpläne so zu organisieren, dass sie da die Pflegekraft dann mit in dem Einsatz haben, den sie gerade brauchen. Ist vielleicht jetzt weit in die Zukunft gedacht, aber da tun wir uns, glaube ich, auch gerade im gemeinnützigen Bereich noch ein bisschen schwer, sowas auch mit auf den Weg zu bringen. Oder ich habe noch ein anderes Beispiel, was mich umtreibt. Und zwar gibt es das Silbernetztelefon. Da können Sie anrufen, wenn Sie einsam sind. Und dann redet da jemand mit Ihnen 20 Minuten, richtet sich ausschließlich an Seniorinnen. Und ich habe mich gefragt, ob das einen Unterschied macht für Sie, wenn Sie mit einer KI sprechen würden. Also auch bei der Frage der Einsamkeit. Ne? Kann ich irgendwo anrufen? Kann ich mit jemandem reden? Und was macht das mit mir als Mensch, wenn ich tatsächlich weiß, dass es eine KI ist oder wenn ich es nicht weiß? Aber die Frage der Problemlösung ist ja interessant. Ne? Wenn ich einsam bin zu Hause und mit jemandem irgendwie sprechen möchte und bei Silbernetz ist halt auf 20 Minuten begrenzt, da könnte man ja sagen, na, rede doch mit der KI so lange, wie du möchtest. Und vor allem lernt die ja auch die eigenen Erfahrungen, Wertvorstellungen irgendwie auch in der Diskussion zu halten. Weiß ich noch nicht, ob das gut ist oder nicht, aber zumindest solche Gedanken habe ich, wo KI vielleicht auch uns ein Stück weit unterstützen kann.
Ja, da habe ich letztens was Spannendes gesehen. Es gibt in den USA jetzt zum Beispiel schon die ersten Unternehmer, die haben was rausgebracht, das nennt sich Therapist AI, also Therapie oder Therapeuten AI, besser gesagt. Jetzt ein bisschen hochgegriffenes Begriff dafür, weil da steckt definitiv jetzt nicht irgendeine Evaluation oder ähnliches dahinter. Und am Ende des Tages ist das ein WhatsApp-Chat mit einer KI. Also ich habe über WhatsApp die Möglichkeit, mit einer KI zu schreiben, kann ja sagen, oh Mensch, heute fühle ich mich nicht gut und ich bin down, weil meine Lebensgefährtin, ich hatte großen Streit heute Morgen mit ihr, was kann ich denn tun? Oder kannst du mir einfach nur mal zuhören? Das ist zwar auf Textebene, nicht per Telefon, aber das hat mich auch ein bisschen daran erinnert. Und die haben tatsächlich gute Nutzungszeit. Die veröffentlichen relativ transparent, wie viele Leute das nutzen und wie wenig Leute da abspringen und das nicht mehr nutzen, weil sie da merken, dass sie da mit einem Bot schreiben. Aber anscheinend, also diese Akzeptanz, auch mit einem Nichtmenschen zu sprechen, auch anscheinend über sensible Themen, zumindest anekdotisch ist die bei einer jüngeren Generation schon da. Und das fand ich ganz interessant. Und auf der anderen Seite, bei dem ersten Punkt, was Sie gemeint haben mit der Pflegeberatung, wo Sie gesagt haben, ja, ich meine Datenschutz und Ethik und so weiter, ja, gute Punkte, gerade bei, und auch wichtige Punkte, die man beachten muss, dass man sagt, okay, kann man das überhaupt machen? Aber ich würde die Frage gerne mal umdrehen und fragen, kann man sich's erlauben, das in Zukunft nicht mehr zu machen, wenn man sich die demografische Entwicklung anschaut? Und wenn man merkt, okay, wir haben eigentlich zu wenig Pflegeberater, die sind alle schon an der Kotzgrenze, deswegen ist der Beruf unattraktiv, weil man weiß, man kommt da rein, wird eigentlich durch so eine Mühlen geschoben, wo man eigentlich nur verbrannt wird, weil man eben nicht viel technische Unterstützung hat. Deswegen vielleicht mal andersrum die Frage an Sie. Denken Sie, wir können es uns als Gesellschaft leisten, eben nicht auf solche technologischen Innovationen zu setzen in Zukunft?
Also ich denke, dass es eine ausgewogene Einführung geben muss. Jeder, der sich so mit Change und so beschäftigt, der weiß ja, dass auf, ich sag mal, Dinge, die zu einer Veränderung führen und die auch diskutiert werden und versucht werden, auch zu etabliert werden, ganz oft auch mit Widerständen verbunden sind, ne? Wo andere vielleicht sagen würden, die noch nie was anderes gemacht haben, warum ist es denn so ein Problem für euch? Ich glaube, das ist auch eine Generationenfrage am Ende auch ist, dass sich möglicherweise jüngere Menschen, was auch immer jünger ist, an der Stelle, ne? Da muss man halt genau drauf gucken, aber ich denke schon, dass wir einen Weg finden müssen, wie wir den Menschen auch den Nutzen verständlich machen können. Und ich glaube, dass es ganz viel auch Befähigung ist. Das sehe ich in vielen Dingen so. Also sie müssen den Leuten nur erklären, wie es funktioniert und ihnen dabei helfen, aber eigene Erfahrungen ermöglichen. Und ich glaube, dass über diese Erfolge dann auch die Lust entsteht, diese Dinge auch zu nutzen. Und ich sag mal, ein Beispiel ist auch die Patientenakte, die digitale. Ne? Es ist natürlich irgendwie doch klar, wenn ich zu verschiedenen Ärzten gehe, heutzutage für mich wäre es irgendwie vollkommen okay, alle Daten einfach drauf, weil ich benutze ab und zu auch mal Doktorlieb. Das ist so eine Möglichkeit, wo Sie halt einen Arzt suchen können, wenn Sie den gerade brauchen, keine festen Ärzte. Und das wäre doch genial, wenn der Arzt sozusagen sofort einen Überblick hat über Ihre Versorgungshistorie. Das Gleiche geht natürlich auch, wenn Sie in einer Pflegeeinrichtung leben. Ne? Wenn die dann zu verschiedenen Ärzten gehen müssen, um da Versorgungsleistung zu erhalten, dass das sofort alles sichtbar ist. Also ich glaube, es wird kein Weg dran vorbeiführen, aber wir müssen halt noch viel, viel mehr befähigen und ich denke noch viel, viel mehr erklären. Und das ist natürlich auch eine Aufgabe der Politik, also die Durchsetzung dieser Dinge. Ich meine, wir machen viel mit Gesetzen und an der Stelle müsste es dann möglicherweise auch eine Anforderung geben, dass diese Dinge auch in der Verwendung sind, weil ansonsten sehe ich tatsächlich, so wie Sie, nicht die Möglichkeit, auch die Versorgung sicherzustellen. Wir haben ja noch andere Bereiche, im Kita-Bereich konnte ich jetzt ja gar nicht zu sagen, aber da ist es zum Beispiel ja auch noch schwieriger, was das Thema Datenschutz angeht. Aber da sieht man, wie toll das funktionieren kann, wenn in den Einrichtungen Applikationen benutzt werden, die den Alltag der Kinder dokumentieren. Also viele unserer Erzieherinnen berichten dann, wie toll das mit der Elternkommunikation ist, wenn die mal ein Bild von ihrem Kind schicken können. Weil die Kinder kommen natürlich nach Hause, da werden abgeholt, können gar nicht so berichten, was passiert ist. Ne? Das ist ja irgendwie auch verständlich, weil sie nicht so Auszugsmöglichkeiten haben, wie wir das haben. Aber die Eltern sind total happy, wenn sie da sehen, was ihr Kind den ganzen Tag da gemacht hat. Und ich meine, das ist über alle, die sozusagen mit Chatfunktionen arbeiten, ein Foto gemacht, das schnell rübergeschickt. Das ist ohne Aufwand. Und sie haben noch eine schöne Dokumentation dann auch über den Lebensalltag dort in der Kita. Also da sind viele Potenziale drin. Man muss, glaube ich, nur in die Bereiche gucken und sie dann auch entsprechend heben und natürlich Vertrauen schaffen dafür.
Politik, Regulatorik haben Sie ja selbst gerade schon angesprochen. In meinem Podcast bekomme ich immer wieder mit, dass viele Einrichtungen gerne schneller bei der Einführung bestimmter Technologien wären. Also die sind da durchaus offen, scheuen sich da auch nicht, sagen, hey, wir würden gerne eben mit KI unsere Dokumentation einsprechen, wir würden gerne unsere Betreuung digital gestalten, wir würden gerne dies, wir würden gerne das. Aber aus finanzieller Sicht gibt es da eben gewisse Hürden, weil man sich natürlich in einem gewissen Korsett befindet, rein regulatorisch. Wo sehen Sie denn da beim Bundesverband Anknüpfungspunkte, um die Situation in Zukunft zu verbessern? Also ist das regelmäßig auch Thema bei euch, dass man damit wiederum an die Politik herantritt und sagt, hey, hier muss ich was verändern?
Also es ist über die Breite von der Kindertageseinrichtung bis zur stationären Pflegeeinrichtung genau diese Problematik, die Sie angesprochen haben, nämlich dass Sie ja mit Kostenträgern verhandeln müssen und dass Sie über die Kostenträger natürlich dann Leistungsentgelte bekommen für die Leistung, die sie anbieten. Und sie müssen alles, was sie brauchen, damit reinverhandeln. Und es ist auch sehr, sehr schwierig, unterjährig da Dinge auch mit einzubringen. Und wir merken jetzt schon, dass die Träger Schwierigkeiten haben, auch entsprechend mit den Kostenträgern auch die Sätze zu verhandeln, die sie auch brauchen für einen guten Betrieb ihrer Einrichtung. Teilweise haben sie auch lange Verfahren, die dann mit Schiedsentscheidungen dann auch am Ende enden. Da müssen sie ganz oft auch in Vorleistung gehen. Sie brauchen also auch das Cash, um da durchzuhalten. Und da stellt sich natürlich die Frage, wenn Sie noch ein weiteres Angebot mit einbringen und sagen, das ist notwendig, das brauchen wir zur Verbesserung unserer Arbeit, dann müssen Sie natürlich den Kostenträger davon überzeugen, dass das möglicherweise ein Effizienzgewinn ist. Also, dass Sie woanders die Chance haben, Kosten zu reduzieren oder dass es einen wirklichen Mehrwert für die Arbeit bietet. Und das ist aktuell die größte Herausforderung? Das jetzt, betrifft jetzt nicht nur Digitalisierung, betrifft auch viele andere Bereiche, auch Maßnahmen zum Beispiel zur Bindung von Mitarbeitenden, ist das gleiche Thema. Und Sie haben natürlich die Herausforderung, ich sage mal, einige Träger bei uns sind auch auf unterschiedlichen kommunalen Ebenen unterwegs, na, weil die dann so groß sind in der Fläche. Dann müssen die plötzlich mit verschiedenen Kommunen verhandeln für das gleiche Leistungsangebot mit unterschiedlichen Ergebnissen. Das ist natürlich auch schwer verständlich, warum das so ist. Aber die Struktur ist an der Stelle so geschaffen in Deutschland. Und da müssen die Träger natürlich dann auch ihren Weg finden. Manche schließen sich ja auch in Tarifgemeinschaften zusammen. Manche machen es auch tatsächlich alleine, weil sie dann meinen, da auch bessere Ergebnisse erzielen zu können. Also das System ist jetzt an der Stelle so. Aber natürlich muss man gucken, dass man den Katalog der Leistung erweitert, also digitale Pflegeanwendung oder digitale Gesundheitsanwendung. Die müssen natürlich rein in so einen Katalog, damit es ohne weiteres möglich ist zu sagen, das bieten wir an, das wollen wir haben, und dann wird es auch entsprechend refinanziert. Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was bewegen, dass da auch schneller akzeptiert wird, dass bestimmte digitale Angebote sowohl für die Verbesserung der Arbeitsprozesse als auch für die Nutzung von Klienten einfach dafür da sind. Sie haben es ja angesprochen, den demografischen Wandel ein Stück weit auch im Blick zu behalten und da auch abzumildern und einfach auch die Arbeitsbelastung ein Stück weit zu verändern. Und wenn das gelingt, dann glaube ich auch, dass wir dann natürlich über eine bessere Finanzierung auch dieser Leistungsangebote sprechen werden.
Ja, mir sind die Prozesse in solchen Bundesverbänden tatsächlich noch nicht so ganz eingängig. Also wie, wo, was dort stattfindet, ob jetzt zum Beispiel so eine Überzeugungsarbeit mit den Kostenträgern, ob das eher auf, also wirklich trägerseitig auf regionaler Ebene stattfindet oder ob ihr als Bundesverband auf sowas auch einen Einfluss habt oder Einfluss nehmen wollt.
Also ja, da kann ich also konkret unterscheiden. Wir als Bundesverband haben selber kein Leistungsangebot. Also ich sag mal, wir haben jetzt keine Kita, ja, so hat der Bundesverband, sondern die Kita ist, ich sag mal, im Leipziger Land Muldental in Sachsen. Da gibt es einen Kita-Träger, die haben sehr, sehr viele Kitas und die verhandeln da vor Ort die Kostensätze. Und wenn die jetzt sagen, bestimmte Dinge funktionieren nicht gut, können die natürlich mit der Kommune sprechen, die können auch mit unserem Landesverband sprechen. Es gibt aber auch Dinge, die zum Beispiel bundesweit eine Wirkung haben. Wenn ich jetzt mal in den Pflegebereich springe und DIPAS und also digitale Pflegeanwendung hatte ich ja gerade schon angesprochen, das ist natürlich ein Thema, da muss man sich bundesweit für stark machen. Wenn also die Verbände vor Ort sagen, ja, wir kriegen das nicht durch, da fehlt uns aber was, um unsere Arbeit qualitativ auch auf den Weg bringen zu können und in den Verhandlungen ist die andere Seite nicht zugänglich, dann können wir natürlich lobbyieren und über eine Politikberatung, also Aufklärung auch der Ministerialverwaltung, aber auch der Abgeordneten im Parlament über die Situation, um dann da zu bewirken, dass sich Gesetzesänderungen auf den Weg begeben. Wobei, da muss ich auch ein bisschen einschränkend sagen, wir merken natürlich, was im Koalitionsvertrag Bundesebene auch nicht verhandelt ist, ist dann auch ein Stück weit schwierig in der Durchsetzung. Da muss schon der Druck sehr, sehr stark sein von allen Ebenen, dass es gelingt tatsächlich. Aber so ist im Prinzip der Weg, dass wir gucken auf Bundesebene, was lässt sich bundespolitisch auch für unsere Organisationen durchsetzen. Und dafür reden wir ja in den Verband hinein, hören zu, was beschäftigt sie. Aber die Verhandlung vor Ort, das liegt tatsächlich bei den Trägern selbst. Da sind wir auch besonders stolz drauf in der Volkssolidarität, weil unsere rund 80 Kreisverbände natürlich alle rechtlich selbstständig sind. Es gibt ja auch nicht die Volkssolidarität vor Ort. Es gibt welche, die machen Kindertageseinrichtungen, welche machen noch stationäre Pflege. Es gibt welche, die machen nur stationäre Pflege oder nur ambulante Pflege oder machen nur Kinder- und Jugendthemen. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es Jugendweihen. Also es ist ein sehr, sehr unterschiedliches Bild auch, wie wir unterwegs sind. Und das ist natürlich dann auch für den Bundesverband nicht immer so einfach zu gucken, wo sind denn die besonderen Interessenlagen, da brauchen wir unsere Verbände. Aber da, wo wir können, da versuchen wir bundespolitisch auch Einfluss zu nehmen.
Ich habe immer das Gefühl, da gibt es immer nur so zwei Wege. Der erste Weg ist, es knallt irgendwo richtig und der Druck der Öffentlichkeit ist so groß, dass man jetzt sofort irgendwas ändern muss. Das hatten wir zu meinem Thema Refinanzierung in der Pflege jetzt gefühlt, bei der Digitalisierung zumindest noch nicht wirklich. Und ansonsten irgendwie so der stete Tropfen höhlt den Stein. Also wenn immer einfach konstant von den verschiedenen Bundesverbänden, von den verschiedenen Interessenvertretern einfach Druck gemacht wird, immer wieder auf die aktuellen politischen Akteure, dass dann eben eher mal noch sowas, irgendwann mal sowas bei rauskommt, das dauert halt wesentlich länger. Wenn Sie jetzt mal bei sich in die Volkssolidarität schauen, gibt es da bestimmte Projekte, Leuchtturmprojekte aus den Einrichtungen oder auch bei Ihnen im Bundesverband angesiedelte Projekte, auf die Sie besonders stolz sind?
Also ich hatte ja schon angesprochen, dass einige unserer Kitas auch Applikationen verwenden und das auch eine relativ neue Bewegung ist, dass sie diese auch in Anwendung bringen, weil da natürlich der Erfahrungswert in der Kommunikation, in dem Team selbst, aber auch mit den Eltern und in der Begleitung der Kinder so gut ist, dass viele auch gesagt haben, okay, wir führen das jetzt ein. Es gibt aber auch nicht die eine Applikation bei uns im Bereich Kindertageseinrichtung. Was wir auch noch haben, ist teilweise auch Musterwohnen. Wir machen ja auch betreutes Wohnen, wo wir Menschen die Möglichkeit bieten, wie eine Mieterin oder ein Mieter bei uns in Einrichtungen zu leben. Der Versorgungsanspruch ist vielleicht noch nicht so hoch, aber wenn sie ihn bräuchten, würden wir ihn mit anbieten. Aber es gibt die Möglichkeit, natürlich Wohnungen gleich auch schon so herzurichten, ne, wo sie dann Sturzprävention in der Wohnung haben oder wo sie dann bestimmte Geräte digital auch steuern können. Das sind so Sachen, wo wir ziemlich stark sind. Wir sind auch im Bereich Hausnotruf unterwegs. Über 9000 Nutzerinnen haben wir und in dem Bereich gibt es auch unterschiedliche Anwendungen von den Hausgeräten bis hin zu mobilen Anwendungen. Also da sind wir auch ziemlich weit vorne, was das angeht, weil, und das ist vielleicht jetzt nochmal kurz auf das Leuchtturmprojekt des Bundesverbandes komme, dann ist das die Applikation Pflegenetz, die wir versuchen zu entwickeln und ähnlich wie der Hausnotruf, der sich ja an Menschen richtet, die zu Hause leben, um die Selbstständigkeit zu wahren, ist die Idee von unserer Applikation auch das. Ja, wie kann ich, wenn ich jemanden zu Hause pflege und plötzlich in diese Pflegesituation komme, es kann ja jeden von uns treffen, alle, die Eltern haben oder Angehörige haben, um die sie sich kümmern wollen, kommen in diese Situation und müssen halt wissen, was mache ich denn als nächstes? Und wir wollen mit dieser Applikation genau das auf den Weg bringen. Wir wollen einfache, zugängliche Informationen bereitstellen. Wir wollen die Möglichkeit anbieten, sich mit anderen auch auszutauschen, also im Rahmen einer Selbsthilfe in Kontakt zu treten. Und das rein digital. Natürlich können sich die Menschen auch in Präsenz treffen, wenn sie dann wollen, über die Kontakte. Aber es spielt sich alles im Rahmen dieser Applikation ab. Und wir wollen natürlich auch das Leistungsangebot unserer Verbände damit verknüpfen. Also wenn Sie jetzt sagen, ich brauche doch einen Pflegedienst, weil ich es nicht alleine schaffe oder weil bestimmte Leistungen einfach durch einen professionellen Dienst besser erledigt werden können, finden Sie in dieser Applikation auch entsprechende Hilfestellungen. Das sind so ein paar Sachen, die wir tatsächlich jetzt gerade im Bereich der Digitalisierung machen. Ich weiß nicht, wie viele Leute auch mit ChatGPT arbeiten. Das ist auch so ein Lieblingsthema von mir, weil das auch an der einen oder anderen Stelle schon hilft. Aber wir machen schon einiges. Ich glaube, wir können noch ein bisschen mehr machen und da wird in den nächsten Jahren auch noch sicher wesentlich mehr passieren. Auch wenn Menschen mit anderen Bedürfnissen auch unsere Leistungsangebote in Anspruch nehmen. Also ich meine, vor einigen Jahren hat jetzt irgendwie keiner gedacht, man braucht mal WLAN in stationären Pflegeeinrichtungen. Ne? So, und wenn Sie oder ich in so eine Einrichtung gehen, dann wären wir jetzt irgendwie verwundert, wenn es da kein WLAN geben würde. Ne? Und so ändern sich halt auch die Anforderungen. Ich glaube, das ist auch das, wo man als moderner Träger auch immer mit hingucken muss, weil trotz dessen wir gemeinnützig unterwegs sind, sind wir natürlich auch in einem Wettbewerb mit anderen Trägern und müssen natürlich irgendwie schauen, wie wir gutes Personal bekommen, wie wir aber auch gute Leistungsangebote bereithalten, wie wir die finanzieren. Und das ist natürlich auch verbunden immer mit so einem Leistungsunterschied. Wo kann man was besser machen als jemand anderes, um dann auch in der Wahrnehmung, ich sag mal, der bessere Anbieter zu sein.
Was ich ganz interessant fand, war das Thema Applikation, was Sie gerade angesprochen haben. Das heißt, Sie als Volkssolidarität entwickeln gerade eine Volkssolidarität-App, sage ich mal, für iPhone, für Android oder wie?
Ja, wir sind mit eingestiegen in ein Projekt, was der Paritäter auf den Weg gebracht hat. Wir sind ja noch im Paritäter mit organisiert, das ist unser Spitzenverband. Und mein Grundgedanke war, eigentlich verbunden mit der Frage, wenn wir jetzt Personal in den Pflegeeinrichtungen haben und die scheiden aus beruflichen Gründen, weil sie das Renteneintrittsalter erreicht haben. Und dann haben wir vielleicht noch Angehörige von diesen, die auch in der Pflege arbeiten und dann wird plötzlich der altersbedingt ausgeschieden ist, pflegebedürftig und die Pflegekraft, die jetzt dann noch in der Einrichtung tätig war, Sohn, Tochter, Onkel, Tante, muss plötzlich die Pflege übernehmen. Das heißt, wir haben auf einmal eine doppelte Pflegelücke. An der Stelle nämlich die Person, die altersbedingt ausgeschieden ist und die Person, die plötzlich die Pflege übernehmen muss. Und alle, die, ich denke mal, in den nächsten Jahren sich mit der Pflegethematik beschäftigen werden, werden sich auch die Frage stellen, okay, ich habe vielleicht eine Familie, ich habe irgendwie ein Privatleben, ich habe noch andere Hobbys, ich will vielleicht auch nur zu bestimmten Zeiten arbeiten. Und da war für mich die Frage, wie kann man denn bestmögliche Settings entwickeln, in denen meine eigene Lebenswirklichkeit und die Dinge, die mir wichtig sind, auch mit dem Pflegeanspruch einer guten Versorgung meiner An- und Zugehörigen in Einklang zu bringen sind. Und da hatte ich die Idee, vielleicht kann man das über KI machen, wenn man da mehrere 10.000 Beratungsfälle dann irgendwie hatte, dann spuckt das Ding irgendwann mal so 3-4 Settings aus und dann weiß man, okay, ich bin der Typ oder ich bin der Typ. Das hatten wir probiert, sind leider mit einem Förderantrag noch nicht durchgekommen und hatten aber durch Zufall das beim Paritäter vorgestellt und der hat gerade so ein Modellprojekt auf den Weg gebracht, 100 Applikationen im Bereich der Selbsthilfe. Und da steigen wir jetzt ein, weil die Applikation ist modular aufgebaut, die ist auch schon fertig programmiert. Das heißt, wir bringen jetzt nur unsere Inhalte rein und das ist unser Startpunkt. Wir sind weiterhin auf den Bereich der Pflege fokussiert und im Prinzip bieten wir die gleichen Inhalte an. Wir wollen Beratungsangebote, Vernetzungsangebote auf den Weg bringen. Da ist jetzt keine KI mit verbunden, aber vielleicht kommt das noch in den nächsten Monaten, Jahren. Die sind immer weiter dabei, die Applikation auch weiterzuentwickeln. Das Projekt läuft noch 2 Jahre und wir wollen jetzt im Bundesvorstand bei uns dann die finale Version vorstellen. Das ist jetzt der 24.05. und wollen dann kurz danach auch den Download ermöglichen und dann tatsächlich über den App Store und über den Google Play Store. Also da ist dann die Applikation ganz normal hinterlegt. Und das Schöne ist, die ist in unserem Design auch gebrandet, also Volkssolidarität. Wir selbst bestimmen über die Inhalte und verbunden auch mit unseren Verbänden vor Ort können wir auch zielgenau Informationen an Menschen liefern, die sich in diesen Regionen befinden. Also wenn sie jetzt in Bautzen sind oder wenn sie jetzt in Schwerin sind, dann können sie die Applikation auch öffnen und finden Leistungsangebote und Beratungshilfen auch direkt vor Ort. Und das ist halt sehr schön, weil das natürlich so zentral angesiedelt ist, aber schon auch eine dezentrale Struktur auffächert, wo sie dann in das finden, was ihnen auch im Bereich der Pflege tatsächlich hilft. Und wir haben das vorgestellt bei uns. Einige Verbände fanden das wirklich ein sehr, sehr schönes Angebot, weil es eben auch Möglichkeit bietet, zum Beispiel für hauptamtliche Mitarbeiter sich auch zu vernetzen, ne? Über die Chatfunktionen, die da drin sind und den Austausch ist das also auch ein bisschen weiter denkbar.
Ein Thema, woran natürlich auch viele Apps scheitern, ich meine, es gibt ja gerade so für Pflegeberatungen Informationen zur Verfügung stellen, gibt es ja auch so privatwirtschaftliche Angebote, zum Beispiel App-Form. Woran viele davon scheitern, ist der Zugang wirklich dann zum Endkunden, sage ich jetzt mal, also zum Pflegebedürftigen, beziehungsweise eher zu den Angehörigen des Pflegebedürftigen. Habt ihr da schon eine Strategie für entwickelt, wie ihr diese App dann in die Masse bringt? Weil so eine App lebt ja am Ende des Tages davon, gerade wenn man sich untereinander vernetzen soll, auch von Menschen, die zum Vernetzen da sind. Habt ihr da schon eine Idee?
Also, es ist tatsächlich so, dass wir unsere Verbände brauchen dafür. Also, wir haben ungefähr 20.000 Mitarbeitende im Gesamtverband. Wir versorgen über 30.000 Klientinnen ambulant und stationär. Wir haben hunderte von Beratungs- und Begegnungseinrichtungen, wo Menschen zusammenkommen und wir brauchen einfach den Verband. Also wenn wir jetzt sagen vom Bundesverband, wir sind fertig, wir haben so einen Start auf den Weg gebracht, Sie können die Applikation runterladen, dann müssen uns die Verbände helfen. Also wir setzen darauf, dass die das auch verbreitern, auch in der Hoffnung, dass zum Beispiel im Bereich der professionellen Pflege der ein oder andere Pflegedienst sagt, wenn Sie noch was brauchen an Informationen, schauen Sie doch mal in die Applikation rein, da finden Sie doch was. Also, dass auch eine direkte Kommunikation über die Beratungsangebote stattfindet als Unterstützung, dass zum Beispiel auch ein bisschen Entlastung entstehen kann. Und wir hoffen, dass über diesen Weg natürlich auch die Verbände sagen, oh, wir haben einen großen Mehrwert. Und was wir auch wirklich hoffen, was ein großer Mehrwert ist, dass die Einrichtungsangebote gefunden werden können. Also es ist eine Google-Karte mit drin, wo Sie im Prinzip auch gleich Telefonnummer, E-Mail-Adresse und auch den Standort des Angebotes finden und dass wir natürlich über diesen Weg auch Begeisterung bei unseren Verbänden auslösen können, dass sie nämlich sagen, okay, wir verbreitern das Thema, also skalieren das auch bei uns in den Regionen, weil wir natürlich wissen, wenn jemand das benutzt und was braucht, kann er über die Karte auch direkt uns finden. Aber klar, also ohne die Verbände wird es nicht gehen. Wir können natürlich selber ein Stück weit auch Werbung dafür machen. Wir können unsere Verteiler bedienen, aber ich sag mal, wenn Sie was über einen Verteiler schicken, über den Newsletter, das ist vielleicht dann in dem Moment für den einen oder anderen sehr aktuell, aber wenn es richtig in die Benutzung kommen soll, dann brauchen Sie da schon auch eine größere Reichweite, die wir im Verband haben und die auch gehoben werden kann. Das ist das eine und das andere natürlich muss auch immer wieder mit Inhalten noch bespielt werden. Ne? Das kommt irgendwie auch noch hinzu. Da sind wir auch noch an einer Lösung dran, wie wir das auch mit organisieren können. Vieles geht heutzutage auch automatisiert. Ne? Wenn Sie da entsprechende RSS-Feeds oder so einstellen für die Region, dann können Sie das direkt auch auf die Applikation bekommen aus den Inhalten von Webseiten. aber ohne unsere Verbände wird es nicht funktionieren. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum andere den Markt nicht durchdringen können, wenn sie da keinen Zugang zu der Zielgruppe haben. Und wir meinen, dass wir den Zugang haben. Also natürlich pflegen wir professionell, ambulant und stationär, aber wir haben ja auch so eine Mischmodelle, wo Angehörige auch helfen, ein bisschen was auch übernommen wird. Und da gibt es immer auch Kommunikation miteinander und wir glauben, dass das über diesen Weg gehen kann. Ob es funktioniert, können wir vielleicht in einem halben Jahr noch uns unterhalten, wo wir da tatsächlich auch stehen.
Ja, das frage ich dann mal nach. Nee, ansonsten, Herr Wegner, ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für die offenen Einblicke in das Geschehen beim Bundesverband der Volkssolidarität. Und ich hoffe, man trifft sich auf der einen oder anderen Veranstaltung in Zukunft mal.
Ja, ich danke auch. Hat mir viel Spaß gemacht, auch zu erzählen, was wir so machen. Freue mich für die auf die Veröffentlichung und sicher auch auf das Feedback unserer Verbände dazu. Ist ja zum Beispiel auch eine schöne Möglichkeit, den Podcast tatsächlich auch mal bekannt zu machen bei uns im Verband, ne? Dass sie da ganz, ganz viele Themen auch bearbeiten, auch die wichtig sind auch für uns. Sowas kann an der Stelle auch helfen. Also vielen, vielen Dank.
Und ein RSS-Feed haben wir auch. Also da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Dann bis dahin noch eine gute Woche.
Dankeschön.